Salam, Sie hören den Podcast Gesamtbild islamischen Denkens im Koran. Diese Podcast-Reihe stützt sich auf das Buch mit dem gleichbedeutenden persischen Titel Tarhikuli Andische Islamidar Quran, welches Ansprachen Ayatollah Khamenei's während des Revolutionskampfes enthält. In diesem Buch werden in 4 Kapiteln die Themen Glaube, Einheit Gottes, Tauhid, Prophetenschaft, Nabuwwat und Statthalterschaft, Velayat besprochen. Diese Folge umfasst den 3. Teil zum Thema Velayat. Frage: Kann man unter der Herrschaft eines Abgottes ein islamisches Leben führen? Was bedeutet es, wie ein Muslim zu leben? Über die Velayat Teil 3. Es war der letzte oder vorletzte Tag des Fastenmonats Ramadan im Jahre 1974. Sayyid Ali Khamenei, der die Gebetsansprachen in der Imam Hassan Moschee hielt, fasste noch einmal den Inhalt seiner Ansprachen der letzten Tage zusammen und sagte: Wir haben gesagt, dass die Velayat Folgendes bedeutet: Zwischen den Muslimen eine feste Verbindung herstellen, jegliche Abhängigkeit der Front der Gläubigen von der Front der Nichtgläubigen einstellen und auf der nächsten Stufe eine sehr starke Verbindung zwischen allen Gläubigen und der zentralen Macht herstellen, die für die Leitung der islamischen Gesellschaft verantwortlich ist, nämlich dem Wali, Imam und Hakim. Ich habe für euch auch den Vers 55 der Sure 5 Maida zitiert, in dem gesagt wird, wer der Wali und Verwalter der islamischen Gesellschaft ist. Auf dieser Versammlung möchte ich über die Hijra, eine Konsequenz der Velayat, der Freundschaft und Führung durch den Wali, sprechen. 16.10.1974. Sayyid Ali stellte eine Frage an die Gläubigen, die sich in der Moschee versammelt hatten, und sagte: Wenn jemand der Velayat, Verwaltung, durch einen Abgott und durch Satan unterworfen ist, soll er die Hijra vornehmen? Hijra. Wieso Hijra? Hijra bedeutet so viel wie verlassen, auswandern. Jeder, der unter der Führung Gottes und seines Statthalters, Wali, leben möchte, muss alle seine materiellen und immateriellen Kräfte für die Gottdienstbarkeit einsetzen. Falls wir irgendwo sind, wo unsere Begabungen und Kräfte für andere verbraucht werden als für Gott, dann liegt es auf der Hand, dass wir uns nicht dem Befehl Gottes unterworfen haben. Wenn wir also Muslime sein und ein gläubiges Leben führen wollen, müssen wir uns aus den Ketten einer Führung durch einen anderen als Gott, nämlich durch einen Abgott, befreien und uns unter die Schirmherrschaft Gottes begeben. Wenn jemand die Velayat des Ungerechten verlässt und sich unter die Velayat des Gerechten begibt, dann nennt sich das Hijra. Warum muss der Mensch der Verwaltung durch Tarut und Shaitun, Abgott und Satan, entkommen und die Hijra vollziehen? Das ist eine sehr wichtige Frage. Achtet gut darauf, dass ihr diese Frage gemäß der Lehren des Islams und der religiösen Rechtsschule beantwortet. Kann man denn nicht sowohl unter der Führung des Abgotts leben und zugleich auch Muslim sein? Ist es möglich, dort, wo eine nicht-religiöse Figur herrscht und über Leib und Seele und Denken des Menschen bestimmt, trotzdem ein gläubiges Leben zu führen? Ist es wirklich möglich oder ist es nicht möglich? Jeder möchte bitte im Geiste eine Antwort auf diese Frage vorbereiten. Wenn unser Handeln und unser Denken sich in dem Rahmen und in dem Reich bewegen, welche Satan festgelegt hat, dann sind wir wie jemand, der in einen Fluss mit starker Strömung gefallen ist. Jemand, dem das passiert, mag noch so sehr strampeln und nach einem Halt suchen, um auf diese Weise Rettung zu finden. Die Strömung wird anhalten und ihn mitreißen. Genauso sieht es mit der Führung durch den Abgott aus. Die Velayat des Tarut und Satans hält den Gläubigen mit dem unsichtbaren Netz ihres ignoranten Systems fest. Diese Führung raubt ihm seine Freiheit und schleppt ihn, ohne dass er das will, auf das Ende zu, welches dieses System erwartet. Gott spricht im Vers 41 der Sure 28, Rassas. Und wir machten sie zu Anführern, die zum Höllenfeuer einladen. Es gibt Anführer, die ihre Anhänger und diejenigen, die ihrem Befehl unterworfen sind, zum Feuer der Hölle leiten. Im Vers 28 der Sure 14, Ibrahim, steht: Siehst du nicht jene, die Allahs Gunst gegen Undankbarkeit eingetauscht und ihr Volk in die Wohnstätte des Niedergangs versetzt haben? Welches ist die Gunst, die laut diesem Vers einige mit Undankbarkeit erwidern? Diese Gunst und Segnung besteht darin, die Angelegenheiten von Tausenden und Abertausenden von Menschen verwalten zu dürfen und ihre zahlreichen Begabungen und ihre Geisteskraft zur Verfügung zu haben. Eine Gunst, welche die Menschen selber zum Wohl gereichen und die anderen zu den höchsten Stufen der Vervollkommnung verhelfen könnte. Aber Herrscher haben sich undankbar gegenüber dieser Segnung gezeigt, und sie haben nicht nur sich selber, sondern auch noch die Menschen, die ihrem Befehl unterstanden, in die Städte der Vernichtung hinabgeworfen. Einmal trug Imam Musa ibn Ja'far, Friede sei mit ihm, diesen Vers dem tyrannischen Abbasiden-Kalifen Harun al-Rashid vor, um ihn klarzumachen: Du bist genauso jemand, der sich selber und sein Volk in die schlimmste Wohnstätte herunterstürzen wird. Seht, der Imam wollte mit diesem Vers dem Harun, welcher sich den Anschein gab, an Gott und den Propheten zu glauben, klarmachen, dass nicht nur derjenige ein Ungläubiger ist, der offen sagt, es gibt keinen Gott oder der Prophet ist nur ein Märchen. In Wahrheit sind solche Leute doch die beste Art von Ungläubigen für uns, denn sie sagen offen ihre Meinung und wir können erkennen, welchen Standpunkt wir ihnen gegenüber beziehen müssen. Schlimmer als sie ist jemand, der ungläubig ist, weil er sich gegenüber den Segnungen Gottes undankbar verhält. Undankbarkeit gegenüber Segnungen bedeutet, die Gunst Gottes für einen unangemessenen, üblen Weg zu nutzen, anstatt sie rechtmäßig und für das Gute einzusetzen. Ein solcher Ungläubiger führt nicht nur sich selber, sondern alle anderen, die er befehligt, in die Hölle. Jemand, der unter der Herrschaft eines Abgottes lebt, besitzt wenig Entscheidungsfreiheit. Sayyid Ali sagte zur Veranschaulichung: Wart ihr schon einmal mitten in einer Menschenmenge? Du willst in eine bestimmte Richtung gehen, aber die Masse drängt dich in eine andere, als wärst du ein Strohhalm. Der Mensch möchte gut im Leben sein. Er möchte Muslim bleiben und als Muslim sterben. Aber die allgemeine Strömung in der Gesellschaft reißt ihn mit. Noch trauriger ist, dass er es nicht einmal merkt, dass die anderen ihn mitreißen. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon einmal angesehen habt, wie die Fische im Meer mit einem Netz gefangen werden. Tausende Fische werden in einem Fischernetz mitten aus dem Meer ans Ufer gezogen. Die Fische meinen, sie bewegen sich selber durchs Wasser, während sie sich jedoch gar nicht von sich aus bewegen. Das Ziel, das sie erreichen, ist das Ziel, das die Fischer erreichen wollen. Auch das unsichtbare Fangnetz ignoranter Herrschersysteme schleppt den Menschen auf eine Weise in Richtung des Zieles, welches seine Lenker anstreben, dass er manchmal meint, selber auf ein Endziel zuzugehen, an dem ihn Glück und Rettung erwartet, ohne zu merken, dass er sich laut Sure Ibrahim, Vers 29, auf die Hölle zubewegt, eine schlimme Wohnstätte. Lasst mich zum Vergleich ein Beispiel aus der Geschichte des Islams bringen. In einer Zeit, wo die Sprachkenntnisse und das Allgemeinwissen auf der Welt gering waren, kam es in der islamischen Gesellschaft zu einer gewaltigen Welle der Erkenntnisse und bedeutende Übersetzer in der islamischen Welt haben die großen Werke alter Kulturen übertragen und unter den Muslimen verbreitet. Die Muslime machten in allen Bereichen der Wissenschaft beachtenswerte Fortschritte. Von Geschichtskunde und Naturwissenschaften bis zur Medizin und Astronomie. und sogar auf dem Gebiet der schönen Künste. Sie erreichten so große Fortschritte, dass der französische Historiker und Soziologe Gustave Le Bon sowie andere Autoren und Orientalisten angesichts der Werke der Muslime das zweite, dritte und vierte Jahrhundert nach der Hijra die Glanzepoche des Islams genannt haben. Adam Metz, ein deutscher Orientalist, hat ein Buch über die islamische Zivilisation im vierten Jahrhundert nach der Hijra geschrieben, in dem er die Größe der Zivilisation der Muslime in diesem Jahrhundert, 10. Jahrhundert nach Christus, beschreibt. Die meisten europäischen Orientalisten richten ihren Blick auf dieses zweite, dritte und vierte Jahrhundert nach der Hijra. Und warum? Weil in dieser Zeit in der islamischen Gesellschaft erstaunliche Tätigkeiten aufgenommen und Energien und Schaffensfreude in ihr aufgekommen waren. Nun frage ich euch aber, hat all dieser Eifer und haben alle damaligen Aktivitäten sämtlich der islamischen Gesellschaft und der Menschlichkeit genützt? Wir sagen zu der nichtmuslimischen Welt, es war das Islamische Reich, welches solche Universitäten gründete und die erstaunlichen Fortschritte auf dem Gebiet der Naturwissenschaften, der Medizin und der Philosophie und so weiter hervorbrachte. Wenn wir jedoch ehrlich und gerecht sein wollen, müssen wir uns fragen, warum ist der islamischen Gesellschaft von heute nach 10 Jahrhunderten nichts mehr von diesem Erbe verblieben? Warum blieb uns dieser wissenschaftliche und kulturelle Schatz nicht erhalten? Warum glänzen wir heute nicht mehr auf der Welt? Lag es denn an etwas anderem als daran, dass all diese Eifer und diese Aktivitäten unter dem Befehl eines Abgottes erfolgten? Die wissenschaftlichen Werke wurden übersetzt, damit der Name von dem und dem Kalifen in die Geschichte eingehe. Hätte man zugelassen, dass eine Regierung wie die von Imam Ali an die Macht kommt, hätte man zugelassen, dass Imam Sadr, Friede sei mit ihm, regiert und ihm alle Kräfte zur Verfügung stehen. Dann hätte es nicht nur Anstrengungen in der Naturwissenschaft, Mathematik, Literatur und der islamischen Jurisprudenz gegeben, sondern neben der Wissenschaft hätte sich auch die Menschlichkeit weiterentwickelt. Ganz anders als die beschämende Zivilisation der heutigen Welt, in der sich die großen Weltmächte ihrer Entdeckungen und ihrer verwunderlichen Erfindungen brüsten, jedoch menschlich und moralisch gesehen noch immer Ähnlichkeit zu den prähistorischen Zeiten aufweisen. Noch immer existieren märchenhafte Reichtümer neben sagenhafter Armut. Noch immer befindet sich der Reichtum in der Hand eines geringen Prozentsatzes der Bevölkerung und gibt es Millionen von hungernden Menschen in den entbehrenden Ländern. Und genauso war es auch im 2., 3. und 4. Jahrhundert der Hijra. Zu der Zeit gab es viele Fortschritte in der Wissenschaft, aber gleichzeitig war das aristokratische Unwesen himmelschreiend. Dem tödlichen Hunger stand die tödliche Völlerei gegenüber. Es war in derselben Epoche, dass sie weise Menschen wie Mu'alla ibn Hunais, ein Helfer Imam Sadirs, auf dem Bazar von Kufa erhängt haben, dem Yahya ibn Tuwil, ein Helfer Imam Sajjads und Imam Barirs, Hand und Fuß und seine Zunge abschlugen, und den 18-jährigen Yahya ibn Said, Enkel Imam Sajjads, im Gebirge von Khurasan umbrachten, sowie die Leiche des Said ibn Ali, ein Sohn des Imam Sajjads, 4 Jahre lang am Galgen hängen ließen. Die Ermordeten hatten nichts mit der großen Zivilisation, von der Herr Gustave Le Bon spricht, zu tun und waren sogar gegen sie, aber die Menschheit musste noch stolz darauf sein, dass es sie gegeben hat. An dieser Stelle antwortet bitte auf die Frage, ob man unter der Herrschaft eines Abgottes, der Velayate Tarut, wie ein Muslim leben kann? Was bedeutet es denn, wie ein Muslim zu leben? Es bedeutet, dass alle Möglichkeiten und Energien und Kräfte und Stärken eines Menschen sämtlich und vollständig Gott zur Verfügung gestellt werden. Es bedeutet, dass alles Gott zur Verfügung steht. Besitz, Leben, die täglichen Aktivitäten und der nächtliche Schlaf, Ideen und Denken. Gibt es Beispiele für diese Art von Leben? Ja, die gibt es. Die Gesellschaft in Medina zur Zeit des letzten Propheten ist eines dieser Beispiele. Sie bestand aus Menschen, die den Systemen des Taruts entflohen waren und die Hijra zu Gott vollzogen hatten. Die Gesellschaft in Medina war zu Lebzeiten des Propheten eine islamische Gesellschaft, deren Mitglieder alle Diener Gottes waren. Die Juden und Christen dieser Stadt lebten unter islamischer Verwaltung. In ihren persönlichen Angelegenheiten richten sie sich nach ihrer eigenen Religion. aber gesellschaftlich gesehen waren sie eher gottergeben als Muslime, die unter einem ignoranten Regime leben. Zu Lebzeiten des Propheten galt alles der Sache Gottes. Geld, die Sprache, das Denken und Fühlen, alles Tun und jedes Werk, das jemand vollbringen konnte. Das Leben eines Volkes unter der Herrschaft Gottes unterscheidet sich also sehr von dem der Leute, die unter der Herrschaft eines Abgottes leben. Falls ein Muslim in einer vom Abgott regierten Gesellschaft lebt, wird ein Teil seines Muslimseins der Sache des Abgottes dienen. Und er kann nicht hundertprozentig Diener Gottes sein, so sehr er auch den islamischen Grundsätzen und Geboten treu bleiben mag. Das Werk Usul-e-Kafi von Scheich Muhammad Kalini gilt als eines der wichtigsten und zuverlässigsten Werke für die schiitische Überlieferung. In diesem Buch kommt mehrfach eine Überlieferung vor, die verschieden ausgedrückt Folgendes beinhaltet. Nämlich, dass Gott sinngemäß gesagt hat, ein Volk, welches unter der Führung des Statthalters Gottes, Velayate Wali Allah, lebt, wird gerettet, selbst wenn seine Mitglieder in ihren persönlichen Angelegenheiten Vernachlässigungen oder manchmal auch Sünden begangen haben. Aber die Leute eines Volkes, welches unter der Führung von Satan und Harut, Abgöttern, lebt, werden nicht selig, sondern bestraft werden, selbst wenn sie in persönlichen Angelegenheiten und Werken zu denen gehören, die Gutes tun. Dieses Hadith überrascht. Ich möchte einen Vergleich ziehen zu jemandem, der in einem Reisebus sitzt und in eine Stadt im Norden des Landes fahren will. Wenn dieser Bus tatsächlich zu dieser Stadt im Norden fährt, wird der Reisende bestimmt an seinem Ziel angelangen. Falls der Bus jedoch in Richtung Süden fährt, wird das zweifelsohne nicht der Fall sein und wird er nicht sein Ziel erreichen. Wenn nun in dem Bus, der tatsächlich nach Norden fährt, angenommen, alle Mitreisenden freundlich miteinander umgehen und auch der Fahrer ein guter Mensch ist, dann ist das natürlich umso besser. Aber selbst wenn unterwegs nicht die guten Sitten und freundlicher Umgang eingehalten werden, wird dennoch der Reisende schließlich am Ziel angelangen, obwohl die Reise nicht immer ganz angenehm für ihn verlaufen ist. Wenn jedoch der Bus anstatt nach Norden irrtümlich nach Süden fährt, wird der Reisende nicht an dem von ihm geplanten Ziel angelangen und es nützt gar nichts, wenn alle Mitreisenden höflich, freundlich und respektvoll miteinander umgehen. Eine Gesellschaft, die von einem Abgott dirigiert wird, ist wie ein Reisebus, dessen Fahrer ein unzuverlässiger und ignoranter Mensch ist. In einer solchen Gesellschaft werden die Menschen nicht an ihrem Ziel angelangen und können nicht Muslim bleiben. Was muss ein solches Volk tun? Aus dem Vers 97 der gesegneten Sure 4 Nisa lässt sich eine Antwort auf diese Frage ableiten. Diejenigen, die die Engel abberufen, während sie sich selbst Unrecht getan haben, zu jenen sagen sie, worin habt ihr euch befunden und warum wart ihr im Lager der Ungläubigen, obwohl ihr Muslime wart? Sie sagen, wir waren Unterdrückte, Mustadafin im Lande. Sie, die Engel, sagen, war Allahs Erde nicht weit, so dass ihr darauf hättet auswandern können? Jene aber können sich nicht rechtfertigen, und ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein, und wie böse ist der Ausgang. Die Mustadafin sind eine Gruppe von Menschen, die nicht selber über Tun und Lassen und ihre Zielrichtung entscheiden. Mustadaf sind auch diejenigen in einer Gesellschaft, die nichts davon wissen, was in ihr vorgehen und nicht wissen und nicht merken, wohin man sie bringt und wer sie mitnimmt und wie sie verhindern können, mitzugehen. Die Mehrheit der uninformierten Volksmassen sind die Mustadafin in einer Gesellschaft. Jedoch in einer Gesellschaft, die mit einem rechtschaffenen System verwaltet wird, ist die Bevölkerung nicht unwissend und nicht Mustadaf. In einer Gesellschaft nämlich, an deren Spitze der Prophet jenes einzigen Gottes steht, der im Vers 159 der Sure 3 Ali Imran zu ihm spricht: Und ziehe sie, das Volk, in den Angelegenheiten zu Rate. Dies soll der Prophet deshalb tun, damit er dem Volk Respekt und Wertschätzung erweist, obwohl er doch dessen Rat gar nicht braucht. Aber in Gesellschaften, die durch ein ungerechtes, ignorantes System verwaltet werden, ist die Mehrheit des Volkes Mustadaf. Und weil diese Mustadafi nicht das System verlassen, um sich von der Herrschaft des Abgottes zu befreien, wird ihre Bleibe die Hölle sein. Jedoch, wenn sie das System verlassen, wird sich ihre Lage grundsätzlich ändern. Im Vers 100 der Sure Nisa spricht Gott: Wer auf Allahs Weg auswandert, wird auf der Erde viele Zufluchtsstätten und Wohlstand finden. Und wer sein Haus auswandern zu Allah und seinem Gesandten verlässt und den hierauf der Tod erfasst, so fällt es Allah zu, ihm seinen Lohn zu geben. Allah ist allvergebend und barmherzig. Nach einem Blick auf die Uhr sagte Sayyid Ali abschließend: Ich sollte noch hinzufügen, als der Prophet das Gebet des Unglaubens Gottes Sache zuliebe verließ, hat er die Voraussetzung für eine islamische Gesellschaft geschaffen. Vor seiner Hijra hatte es diese Glaubensgesellschaft nicht gegeben. Er hat sie durch seine Hijra ermöglicht. Es muss also manchmal eine Gruppe von Menschen wie der Prophet den Ausgangspunkt für die Hijra und für den Aufbau der islamischen Gesellschaft bilden, damit die Gläubigen dorthin auswandern können. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Friede sei euch und Gottes Barmherzigkeit und Segen. Vielen Dank, dass Sie auch heute dabei waren. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, können Sie ihn und viele weitere Folgen aus unserer vielfältigen Themenwelt auch kostenlos auf unserer Webseite unter iranradio.ir/de anhören. Folgen Sie uns auch auf unseren Social Media Kanälen auf Instagram, YouTube und X unter @iranradio.de. Dort können Sie weitere interessante Inhalte entdecken und uns auch gerne Fragen und Anregungen zukommen lassen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Bis zum nächsten Mal. Gott behüte Sie.